für dieses Thema heute. Geistliche Reinheit bewahren ist ein wichtiges Thema, das wir heute besprechen wollen. Und wir wollen natürlich sehen, wie wir diese geistliche Reinheit dann bewahren können. Wenn wir zum Glauben kommen, ist ja der erste Schritt immer, dass wir unsere eigene Unreinheit, unsere Befleckung durch Sünde erkennen. Und dann den Wunsch verspüren, vor Gott von diesen Sünden gereinigt zu werden. Wenn Gott uns beruft, dann öffnet er uns ja den Sinn, um uns im Licht seines Wortes und seiner Gebote zu sehen. Wir erkennen, dass Gottes Lebensweise das Einhalten seiner Gebote beinhaltet. Und wir erkennen, was Sünde ist, nämlich das Brechen der Gebote und ein Leben, als gäbe es keine Gebote. Das lesen wir in 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 4. In 1. Johannes 3 und Vers 4 heißt es in der Schlachterbibel, in der Schlachterübersetzung, 1. Johannes 3 und Vers 4, ein jeder, der Sünde tut, übertritt das Gesetz. Und die Sünde ist die Gesetzesübertretung, also das Brechen von Gesetzen Gottes. Die Elberfelder Bibel übersetzt es so: Jeder, der Sünde tut, tut auch Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und das griechische Wort für dieses Gesetzlosigkeit ist hier Anomia. Und die Elberfelder Bibel kommt tatsächlich diesem Wort näher, weil es bedeutet wirklich, dass wir in der heutigen Zeit entsprechend auch sehen, dass die Gesellschaft nicht nur bewusst oder unbewusst Gottes Gebote bricht, sondern sie grundsätzlich willentlich abschafft oder ignoriert. Sie werden also nicht anerkannt und gebrochen, sondern sie werden willentlich ignoriert und für nichtig erklärt, weil sie ja ein zügelloses Leben, das sich die Menschen wünschen, einschränken würden. Wenn Gott uns beruft, müssen wir also zuerst einmal erkennen und anerkennen, dass die Gebote Gottes noch immer gültig sind und dass wir sie bislang ignoriert und gebrochen haben. Dann sehen wir aber in den Versen davor die Konsequenz. 1. Johannes 3 und Verse 1 bis 3. Dort heißt es, 1. Johannes 3 und Vers 1, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wenn er offenbar werden wird, wir ihm ähnlich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Vers 3, und ein jeglicher, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Mit unserer Berufung erhalten wir eine Hoffnung auf Rettung durch das Opfer Jesu Christi, die wir durch die Taufe ergreifen. Das Blut Christi reinigt uns von unserer Sünde, wie es in 1. Johannes 1 und Vers 1 bekräftigt wird. Aber interessant ist auch, dass zwar Gott in Jesus die Grundlage schafft, eine grundlegende Reinigung, dass wir aber trotzdem aufgefordert werden, wie wir gerade in Vers 3 von Kapitel 3 gelesen haben, uns selbst zu reinigen. Das Passa und die Tafelung der Säuren Brote gehören also zusammen. Lesen also 1. Johannes 1 und Vers 7. 1. Johannes Brief und Kapitel 1, Vers 7. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Dabei gibt es aber auch eine Warnung im vorherigen Vers. Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Bei der Taufe, wo wir von allen bisherigen Flecken der Sünde reingewaschen wurden, versprechen wir Gott, dass wir künftig im Licht seines Wortes wandeln und nicht länger in der Finsternis der Sünde. Dass wir also auf das Passa auch die Tage der ungesäuerten Brote erfüllen. Dennoch gab es immer wieder Menschen, die einst in der Kirche waren, sich eine Zeit lang vorgemacht haben, Gemeinschaft mit Christus zu haben, dabei aber immer wieder Kompromiss eingegangen sind, Versuchungen nachgegeben haben, gesündigt haben, sich also wieder befleckt haben. Und überlegen wir uns, was dann passiert. Wenn wir reingewaschen sind, also heiß für Gottes Lebensweise sind, begeistert für Gottes Weg und dann der Versuchung und Sünde nachgeben, ist das wie eine kalte Dusche für unsere Entscheidung bei der Taufe. Wir beflecken uns und sind nicht mehr rein. Natürlich können und müssen wir uns dann immer wieder zu Christus wenden, sein Blut zur Vergebung erbitten und in Anspruch nehmen. Diesen Weg haben wir, aber die Gefahr besteht, dass es irgendwann selbstverständlich wird. Wir können ja mal nachgeben und dann das Opfer Christi wieder beanspruchen und wieder reingewaschen werden. Was passiert aber, wenn in der Zeit, wenn wir immer wieder so vorgehen? Warm für Gottes Lebensweise, kalt durchsündigen durch Reue wieder warm für Gott, dann wieder kalt durch die Versuchung, der wir nachgeben. Schlimmstenfalls vergnarbt unser Gewissen und wir fallen vom Glauben ab, haben vielleicht noch eine Zeit lang eine vage Hoffnung, dass Gott uns am Ende schon vergeben wird oder wir kurz vor unserem Tod noch rechtzeitig bereuen. 1. Timotheus 4 und Verse 1 bis 2 gibt uns aber eine prophetische Warnung. Lesen wir 1. Timotheus Kapitel 4 und wir lesen die Verse 1 bis 2. Hier heißt es, der Geist aber sagt deutlich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und verführerischen Geistern und Lehren der Dämonen anhangen werden, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Das ist eine sehr reale Gefahr für Gläubige. Irgendwann haben wir keine Gewissensbisse mehr und glauben nur noch, dass Gott schon irgendwie versteht, dass wir nicht anders konnten, dass wir einfach zu schwach waren. Ohne aber zu merken, dass wir damit eigentlich Gott sogar die Schuld geben, dass er uns nicht genügend Kraft gegeben hätte. Und sowas führt letztlich zum Glaubensabfall. Man ist zum zweiten Mal gestorben, ohne die Möglichkeit, das Opfer Jesu nochmal zu beanspruchen. Das ist der schlimmste Fall, aber es gibt natürlich auch einen besten Fall, obwohl dieser natürlich auch nicht gut ist. Was passiert nämlich, wenn man abwechselnd warm und kalt ist? Das Endergebnis ist etwas Lauwarmes. Eine Einstellung von Laodicea, eine unentschlossene Geisteshaltung, wo Jesus zwar noch an der Tür steht und anklopft, wir aber irgendwann eine umso schmerzhaftere Entscheidung treffen müssen, wenn wir uns überhaupt noch für Gott entscheiden können. Denn wenn wir über Jahre hinweg praktiziert haben, physischen, zu Sünde führenden Bedürfnissen nachzugeben, kann es passieren, dass wir angesichts von Todesdrohungen, die dann kommen, dann auch nachgeben und nur noch vielleicht vergeblich hoffen, dass Gott uns irgendwie versteht und trotzdem zum Hochzeitsmahl hereinlässt. Aber irgendwann bleibt die Tür eben zu. Also müssen wir diese Gratwanderung, diese Unentschlossenheit aufgeben. Dieses immer wieder den Versuchungen der Welt nachgeben und zu vermeiden. Wir müssen danach streben, die geistliche Reinheit, die wir durch das Opfer Jesu erhalten haben, zu bewahren. Deswegen der Titel der Predigt heute, geistliche Reinheit bewahren. Und ich will zwei große Bereiche ansprechen, in denen wir diese Reinheit bewahren müssen und wie wir das tun können. Die beiden Bereiche sind das Geistige und das Geistliche. Dinge, mit denen wir unseren Geist füttern, sowohl mental als auch spirituell. Der erste Bereich ist also das Geistige. Das umfasst den ganzen großen Bereich dessen, womit wir uns tagtäglich befassen. Was wir lesen, was wir hören, was wir uns ansehen, worüber wir nachdenken. Und der Satan ist sehr gerne aktiv darin, wenn es um Ablenkung und Verführung geht. Es geht von einfachen Dingen wie Katzenvideos auf TikTok schauen, um nur ein klassisches Beispiel zu nennen, über Sorgen des Lebens, Finanzen, Beziehungen, Job, Politik, bis hin zu schwerwiegenden Themen wie Suchtverhalten, Pornografie, Alkohol und Drogen. Es fängt immer, fast immer harmlos an, etwas, was interessant und ansprechend ist, was uns aus unseren Sorgen des Alltags vielleicht herausholt und Entspannung verspricht. Aber wir wissen, dass diese Programmierer von den Plattformen sozialer Medien sich zum Ziel gesetzt haben, um jeden Preis die Verweildauer der Nutzer zu verlängern. Deswegen gibt es immer wieder schockierendere Beiträge, die wir durch KI-Algorithmen in unserem Feed eingespeist bekommen, weil das Programm will, dass wir noch ein Video sehen und noch eines und noch eines. Und das Programm, dieser Algorithmus lernt durch das, was wir anklicken und wie lange wir auf irgendwelchen Seiten bleiben, was uns interessiert. Das Wort Feed ist ja auch verräterisch. Die elektronischen Medien füttern uns mit allen Dingen, die ablenken, die uns auch in dem Fall von Gottes Weg abbringen, weil sie allesamt den Weg der Welt, gesteuert durch den Gott dieser Welt, verkörpern. Wie viel von diesem Futter stopfen wir also täglich in unseren Geist? Und wie viel im Vergleich dazu ernähren wir unseren Geist mit gottgefälligen Themen? In Philipper 4 und Vers 8, das habe ich vorher schon erwähnt, heißt es ja, Philipper 4 und Vers 8, im Übrigen, meine Brüder, was wahrhaftig, was ehrbar ist, was gerecht, was keusch, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder ein Lob sei, das darüber denkt nach. Und wie viel im Internet ist wahrhaftig und ehrbar? Nicht besonders viel. Wir treffen also alle täglich zahllose Entscheidungen, welche geistige Nahrung wir in uns aufnehmen. Und es ist naiv zu glauben, dass wir so geistlich gefestigt sind, dass uns das nichts ausmacht. Das wäre so ähnlich, wie wenn wir regelmäßig Junkfood essen und glauben, mit dem Salatblatt auf dem Burger ist es eine ausgewogene Mahlzeit. Und wir können das problemlos immer und wie immer wieder essen. Das Tückische ist, wir merken die schädlichen Einflüsse nicht sofort. Aber auf Dauer kommt der Schaden. Und der ist dann nicht mehr durch ein schnelles Umschwenken auf gesunde Nahrung behebbar. Wir können vielleicht weitere Schädigungen vermeiden, müssen aber oft mit den bisherigen Schäden leben. Bei dem Gleichnis von dem verlorenen Sohn in Lukas Kapitel 15 hat sein Nachgeben ja gegenüber fleischlichen Bedürfnissen zuerst zu Hurerei geführt und im weiteren Verlauf ihn zu den Schweinen geführt, denen es aber sogar noch besser ging als ihm. Menschliche Bestrebungen, die Folgen seines Handelns zu beheben, zogen ihn nur noch tiefer nach unten. Bis es in Lukas 15, Vers 17 heißt, Lukas Kapitel 15 und Vers 17, er kam aber zu sich selbst. Gottes Geist hilft uns, sofern wir noch davon offen sind, manchmal müssen wir ganz am Boden ankommen, bis es soweit ist, zur Besinnung zu kommen. Und die echte Reue führt zu dem, was in den folgenden Versen beschrieben wird. Lukas 15, Vers 18, lesen wir weiter. Denn er sagte schließlich, Lukas 15, Vers 18, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und tatsächlich hatte er auch durch die Auszahlung des Erbes erstmals seine Sohnschaft verwirkt, verloren. Machen wir es also wirklich auf und gehen wir zurück zum Vater. Bekennen wir unsere Sünden schonungslos und unterwerfen wir uns der Gnade des Vaters. Und wie wir es in dem Gleichnis wissen, ist die Reaktion des Vaters ja nicht gewesen, du hast deine Chance gehabt, du bist nicht länger mein Sohn. Oder, okay, du kannst bei mir Sklavenarbeit verrichten und sei froh, wenn du was zu essen bekommst. Nein, Gottes Reaktion, die Reaktion des himmlischen Vaters, ist in Vers 24 beschrieben. Lukas 15, Vers 24, da sagt er nämlich dieser, mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Wir wissen ja, durch die Sünden sind wir geistlich tot. Und durch die Aufnahme, durch die Rückkehr zum Vater und durch seine Gnade werden wir tatsächlich wieder lebendig. Bei Gott finden wir mehr Gnade, als wir uns vorstellen können. Aber wir müssen sie ernstlich und ohne Hintergedanken suchen. Reue bedeutet den festen Entschluss zur Umkehr, in eine andere Richtung gehen. Und das dann auch zu tun. Wir können nicht wie Lots Frau in Sehnsucht zurückblicken, immer wieder einen Blick auf die Sünde werfen und uns zu denken, wie schön es doch wäre, nochmal zu den Huren zu gehen oder wie schön es wäre, in Sodom zu sein. Nein, der Blick muss auf den Vater gerichtet bleiben. Das ferne Land muss fern bleiben. Wir müssen uns davon entfernen. Ich will und muss auf diesen Bereich gar nicht so mehr eingehen, denn er ist im Grunde leicht verständlich. Solange wir noch ein Gewissen haben, das uns Gottes Wege aufzeigt und uns zur Reue führt, können wir prüfen, ob die Lieder, die wir hören, Gott wohlgefällig wären. Ob die Videos, die wir schauen, auch Jesus mit uns schauen würde, wenn wir uns dessen bewusst wären, dass er direkt neben uns oder tatsächlich sogar in uns sitzt. Oder welche Handlungen gegen Gottes Gebote sind. Also einfach gesagt, ob wir Sünde begehen. In 1. Korinther 3 und Verse 16 bis 17 wird klar die Konsequenz unserer Entscheidung bei der Taufe aufgezeigt. Schlagen wir auf 1. Korinther Kapitel 3 und Verse 16 bis 17. 1. Korinther Kapitel 3 und Vers 16. Da heißt es ja, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Heilig bedeutet rein, völlig abgesondert für Gott. Nach der Taufe bekommen wir durch das Händeauflegen Gottes Geist. Und unser Leib wird somit der Tempel, in dem Gottes Geist wohnt. Wir haben biblische Beispiele, wo der Tempel durch Blut gereinigt wurde. Zum Beispiel Hebräer 9, Vers 21 bis 22. Hebräer 9 und Vers 21 heißt es nämlich, Hebräer 9, Vers 21, auch das Zelt und alle Geräte des Gottesdienstes besprengte in gleicher Weise mit Blut und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Das heißt ja, der Sünde sollt ist der Tod. Sünde kostet also Leben. Jede Sünde, auch die im Geist, verunreinigt und entheiligt uns. Sie betrübt den Geist Gottes in uns. Und wenn die Verunreinigung nicht reingewaschen wird, verschwindet Gottes Geist irgendwann und kommt nicht wieder. So ernst ist es, wenn wir Sünde nachgeben. Und so ernst muss auch unsere Reue nach jeder Sünde sein. König David flehte in Psalm 51, als er sich der Schwere seiner Sünde mit Bathseba und Uriah bewusst wurde. Psalm 51 in Verse 2 bis 4 lesen wir. Psalm 51 in Vers 2. Er sagte, wasche mich gründlich von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. So in etwa, nimm Seife und einen rauen Schwamm und schrubbe mich wieder sauber, bis ich ganz und gar rein werde. Vers 3. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist immer da vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist, auf dass du Recht behaltest mit deinem Spruch und dein Urteil unangefochten bleibe. Es war also nicht nur eine Sünde gegen Uriah, sondern gegen Gott selbst, weil er Gottes Gebote gebrochen hat und das Urteil, die Todesstrafe, ist unangefochten, recht und gerecht. Und dann in Vers 11 sagte er, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Denn genau das kann passieren, wenn wir auf billige Gnade hoffen, auf Gottes Verständnis für unsere Schwachheit und deswegen in unseren Überwindungskampf nachlassen und nachgeben. Gott muss sich von der Sünde trennen und wenn wir in der Sünde waren, muss Gottes Geist sich von uns trennen. Deswegen ist Fasten als Teil der Reue durchaus sinnvoll, wie es David ja auch getan hat, damit wir wieder Gottes Nähe suchen, anstreben und alles daran setzen, die Sünde zu entfernen. Es ist also wichtig, dass wir immer wieder, sogar täglich oder mehrmals täglich prüfen, womit wir unseren Geist füttern, womit wir den Großteil unserer Zeit verbringen, über die wir frei verfügen können. Die Gedanken sind frei, heißt es, und so können wir bei monotoner Arbeit sogar unsere Gedanken abschweifen lassen. Und wir können uns fragen, worüber denken wir denn danach, wenn wir uns nicht auf die tatsächliche Arbeit konzentrieren müssen? Oder was machen wir nach Feierabend? Welche Medien konsumieren wir? Und was tun wir in unserer Freizeit? All das sind Dinge, über die wir gründlich nachdenken müssen, denn das ist Teil unserer Gedanken, wird Teil unserer Worte und Taten und letztlich bestimmt es unseren Charakter. Lesen wir 1. Chronik und Vers Kapitel 28. 1. Chronik, Kapitel 28 und wir lesen die Verse 9 bis 10. 1. Chronik 28. Und wir lesen doch die Verse 9 bis 10. Hier heißt es, du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm von ganzem Herzen mit williger Seele. Denn der Herr erforscht alle Herzen und versteht alles Gedichten der Gedanken. Wirst du ihn suchen, so wirst du ihn finden. Wirst du ihn aber verlassen, so wird er dich verwerfen ewiglich. So sieh nun zu, denn der Herr hat dich erwählt, ein Haus als Heiligtum zu bauen. Bleibe fest und tue es. Und wir wissen, unser Leib, unser Leben ist auch so etwas wie ein Haus, das Gottes Geist zu einem Heiligtum macht, das wir erbauen sollen. Und auch wenn wir uns etwas vormachen, oder wenn wir anderen etwas vormachen, Gott prüft unser Herz und versteht sehr schnell, wohin uns unsere Gedanken führen, ob wir ihn suchen oder der Welt nachhängen, mit all ihren Sorgen, Verführungen und vergänglichen Vergnügungen. Uns hat der Herr also ebenso erwähnt, ein Haus als Heiligtum zu erbauen, nämlich den Tempel unseres Leibes. Und so gilt Davids Rat auch für uns, bleibe fest und tue es. So viel also zum ersten Teil und allgemein dazu, womit wir unseren Geist täglich füttern. Aber es gibt auch einen anderen Aspekt, nämlich den Bereich des Geistlichen. Der zweite Bereich ist also das Geistliche. Und hier geht es darum, welche Nahrung wir in Bezug auf unsere Glaubensüberzeugung zu uns nehmen. Natürlich gibt es da bei jedem von uns Entwicklungs- und Lernprozesse. Manche haben sich schon früh Gedanken gemacht, wo der wahre Glaube zu finden ist. Ich persönlich war eher nicht auf der Suche und wurde wirklich von Gott darauf gestoßen und bin einfach diesem Weg gefolgt. Aber einige waren zum Teil jahrelang auf der Suche, haben vielleicht auch viele Religionen und Religionsgemeinschaften besucht, sich in deren Lehren vertieft und einfach Informationen gesammelt, um diese dann zu prüfen und sie anzunehmen oder zu widerlegen. So ist also der erste Schritt gewesen bei der Aufnahme von geistlicher Nahrung, dass wir viele verschiedene Glaubenslehren und entsprechende Informationsquellen lesen oder uns anhören. Das erste ist also, dass wir uns verschiedene Glaubenslehren und Informationsquellen anhören oder lesen. Und am Anfang des Glaubenswegs ist das auch durchaus sinnvoll und in gewissem Maß auch nötig, um sich ein objektives Bild machen zu können. Wie es ja in 1. Thessalonicher 5, Vers 21 heißt, prüft aber alles, das Gute behaltet. Wie viel dieses Alles umfasst, ist individuell verschieden. Nicht jeder muss ein Studium aller Weltreligionen absolvieren. Aber jeder muss eben so viel prüfen, bis wir für uns persönlich zufriedenstellend und gesichert bewiesen haben, wo die Wahrheit ist, also das Gute, das wir dann behalten sollen. Dieser Schritt sollte auch nicht übergangen werden, da wenn wir uns zum Glauben bekennen, wir früher oder später ja auch mit gegenteiligen Ansichten konfrontiert werden. Sei es durch Familie oder Freunde oder Arbeitskollegen, die uns von dieser Sekte retten wollen, es also durchaus gut meinen können. Oder denen es nicht passt, dass wir jetzt am Sabbat nicht mehr arbeiten oder einkaufen gehen. Oder sei es durch andere Christen, die sich Christen nennen, die in ihren Glauben Argumentationen gelernt haben, um deren Praktiken glaubhaft zu machen, wie nahe sie auch an Gottes Wort sein mögen oder nicht. Im zweiten Schritt geht es dann also darum, die Wahrheit zu prüfen und dabei zu bleiben. Prüfen wir also wirklich alles, prüfen wir die Wahrheit und bleiben wir dann dabei. Epheser 4 und Vers 14 erklärt, dass Gott in seine Kirche ja Lehrämter eingesetzt hat. Epheser 4 und Vers 17, wozu nämlich, damit wir nicht mehr Unmündige seien, umhergeworfen, herumgetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Spielerei von Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Was lernen wir daraus? Erstens, es gibt Menschen, die mit schlauer Argumentation die Bibel so verdrehen können, dass deren Ansichten biblisch erscheinen, obwohl sie es nicht sind. Zweitens, sie verführen zum Irrtum. Sie führen also weg von der Wahrheit, wie schön diese auch klingen mag. Drittens dann hat Gott eine organisierte Kirche mit geistlichen Lehrern, die uns helfen, in der Wahrheit gefestigt zu werden, damit wir ein festes, unumstößliches Glaubensfundament aufbauen können. Und viertens ist es also wichtig, dass wir diese Kirche finden und sich von diesen Lehrern auch belehren lassen. Immer mit dem Gedanken, alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Aber mit dem Ziel, irgendwann zu einem festen Fundament zu gelangen. Dass wir nicht ein ganzes Leben lang alles anzweifeln, was die Kirche sagt. Es geht um unsere Möglichkeit, in geistigen Dingen dahin zu gelangen, auch ohne Rückfragen an die Predigerschaft, irgendwann selbst ihre Lehrer erkennen zu können. Obwohl wir natürlich immer die Predigerschaft fragen können. Aber es geht um Mündigkeit. Unsere Wahrheitssuche ist also keine Endlosschleife, sondern sie hat ein Ziel. Wir müssen zu einer Überzeugung gelangen, die wir dann vertreten und sogar selbst auch lehren können, denn das ist ja letztlich unsere Aufgabe im Reich Gottes. Wir sollten also dieses Ziel anstreben. Es geht um ein Aussortieren, und zwar ein für alle Mal, sozusagen die Guten ins Kröpfchen und die Schlechten ins Töpfchen, das umgekehrte Aschenputtelprinzip. Das Gute nehmen wir als Nahrung auf, und das Schlechte werfen wir ins Töpfchen, in den geistlichen Abfalleimer. Und wir müssen es aber danach nicht immer wieder herausholen, aus dem Abfall nochmal anschauen und nochmal prüfen, ob es vielleicht doch schmeckt. Es ist dann abgehakt. Der Autor des Hebräerbriefs gab dahingehend eine Ermahnung in Hebräer 5 und Vers 11 bis 14. Wir lesen Hebräer 5 und Kapitel 5, Vers 11 bis 14. Hebräer 5. Vers 11, da heißt es, davon haben wir noch viel zu sagen und solches auch schwer zu erklären ist, weil ihr träge geworden seid zum Hören. Und obschon ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, das ist also unser Ziel, habt ihr wieder nötig, dass man euch gewisse Anfangsgründe der Aussprüche Gottes lehre und seid ihr milchbedürftig geworden und nicht fester Speise. Denn wer noch Milch genießt, der ist unerfahren im Worte der Gerechtigkeit, denn er ist unmündig. Die feste Speise ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult, die geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Das ist also unser Ziel, von der Unmündigkeit wegzukommen, dass man uns ständig immer wieder die Grundlagen beweisen muss, weil wir irgendwann eine andere Meinung aufgenommen haben, eine geistliche Nahrung aus einer anderen Quelle, die dem widerspricht, was Gottes Kirche lehrt. Wir bekommen gelegentlich in Predigten die herausfordernde Frage gestellt, ob wir fähig wären, anderen zu beweisen, zum Beispiel, dass Gott existiert, dass die Gebote noch gültig sind, warum wir den Sabbat halten müssen, warum wir Weihnachten und andere Feste nicht mit der Welt feiern. Und dahin sollten wir auch wirklich gelangen. Wir sollten fähig sein, Gutes und Böses anhand von Gottes Wort, das wir verinnerlichen, verstanden und akzeptiert haben, zu unterscheiden und das bei Bedarf auch erklären können. Das wirft natürlich dann einen weiteren Punkt auf. Wenn wir an einen Punkt gelangt sind, wo wir Gutes und Böses biblisch unterscheiden können, stellt sich die Frage, sollten wir andere Informationsquellen aufsuchen und zu Rate ziehen. Es ist eine Sache, wenn solche Informationen an uns herangetragen werden, aber ist es weise, sich im Vorfeld selbst aktiv mit allen anderen Ideen zu befassen, nur für den Fall, dass irgendwann von irgendjemandem verlangt wird, dazu Stellung zu nehmen? Das betrifft die Frage, ob wir wirklich jedes Argument, das jemand gegen unseren Glauben hervorbringen könnte, biblisch widerlegen und entkräften können müssen. Es betrifft dabei auch die Frage, wie stabil unser eigenes Glaubensfundament ist. Wer durch solche anderen Glaubenslehren aus der Bahn geworfen werden könnte, hat sich vielleicht nicht intensiv genug mit der Bibel beschäftigt. Denn unser Ziel ist ja nicht, dass wir jeden anderen bekehren und Glauben biblisch widerlegen müssen. Es ist keine akademische Debatte, wo wir die unbiblischen Argumente von anderen Christen oder von Nichtchristen umfassend anhand der Bibel widerlegen müssen. Denn das geht sowieso meistens schief, weil wir wissen, dass Gott jemanden ziehen muss, wie es in Johannes 6, Vers 44 heißt, damit die Person die Wahrheit versteht. Ansonsten lassen wir uns ja nur auf zeitverschwendende Diskussionen ein, wo jeder versucht, Recht zu haben und die Diskussion zu gewinnen, aber niemand den anderen jemals überzeugen kann. Also nochmal, ist es weise, sich mit allerlei Quellen und Ideen zu befassen, die wir aus der Sicht unserer Kirche, für die wir uns ja letztlich entschieden haben und für dessen Entscheidung wir bereits eine feste Grundlage haben sollten, nicht als wahr ansehen würden? Die Wahrheit, die Antwort ist natürlich, es ist nicht weise. Es kann sogar gefährlich sein. Bestenfalls ist es eine Zeitverschwendung oder eine akademische Übung ohne geistlichen Nutzen, ohne Auswirkungen auf unser Leben, unser Vorbild als Christ. Aber warum sage ich, es kann gefährlich sein? Manche halten sich für so gefestigt, dass sie meinen, sie könnten andere Gruppierungen sorglos aufsuchen, sei es, dass sie Gemeinschaft mit diesen haben, sich mit deren Lehren beschäftigen oder sich auf Diskussionen mit ihnen einlassen. Weil sie sich eben für mündig halten und glauben, alles unterscheiden zu können und somit das Gute dort herauspicken und das Schlechte erkennen und verwerfen können. Wie gesagt, das kann gefährlich sein, weil es eben sehr gerissene, schlaue, teilweise hochakademische und logisch klingende Argumentationen gibt. Warum sich also dem aussetzen? Jesus gab ein interessantes Gleichnis dazu in Matthäus 13, Vers 44. Matthäus 13, Vers 44, dort lesen wir, Matthäus Kapitel 13 und Vers 44, das Himmelreich ist ein verborgener Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin, verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Und überlegen wir uns, dieser Mensch kaufte danach nicht immer weitere Äcker, in der Hoffnung, auch dort noch Schätze zu finden. Wenn man mal die Wahrheit gefunden hat und eine Kirche, deren Wahrheitsgehalt und Legitimität man geprüft hat, wozu dann noch woanders schauen? Ich für meinen Teil habe nie das Bedürfnis gespürt, mir allerlei charismatisch klingende Prediger anzuhören, und ich wurde schon oft gefragt, ob ich diesen oder jenen Prediger kenne. Und ich sage dann immer nein. Und oft wundern sich dann die Leute, wenn ich nein sage, weil diese doch so toll reden und so schöne Predigten haben. Aber dann kommen Ideen, die von diesen Leuten vertreten werden. Und wenn ich danach gefragt werde, kann ich anhand der Bibel unterscheiden, ob es gut oder schlecht ist? Ich muss mich gar nicht im Vorfeld damit beschäftigt haben, denn ich kenne die Bibel oder ich weiß zumindest, wo ich suchen muss, um eine biblische Antwort zu finden. Und betrachten wir das Thema heute im Sinne von Nahrung, wirklich was wir zu uns nehmen, nämlich geistliche Nahrung. Dann wären solche schön klingenden Predigten von irgendwelchen Lehrern, die nicht Teil der Kirche Gottes sind, wie eine leckere Mahlzeit, die schön anzusehen ist, Thema Augenlust, die vielleicht gut riecht und schmeckt, Thema Fleischeslust, und vielleicht noch unser intellektuelles Ego streichelt, nämlich Thema Hochmut des Lebens. Und dazu hat der Apostel Johannes gewarnt. 1. Johannes 2, Verse 15 bis 17. Das sind nämlich dann tatsächlich Dinge dieser Welt. 1. Johannes 2, Verse 15 bis 17. Hier heißt es, 1. Johannes 2, Vers 15, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe zum Vater nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und das hoffärtige oder hochmütige Leben, kommt nicht vom Vater her, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wenn wir also Gottes wahre Kirche gefunden haben glauben, dann sollten wir erkennen, dass diese anderen Lehrer zur Welt gehören, auch wenn ihre Predigten schön klingen, vielleicht sogar emotional aufbauend sind. Der Satan arbeitet gerne mit ihren Emotionen. Paulus wies in dieser Hinsicht auf die Gefahr hin, die davon ausgeht. 2. Korinther, Vers Kapitel 11. Wir lesen 2. Korinther, Kapitel 11. Wir lesen die Verse 13 bis 15. 2. Korinther 11, Vers 13 bis 15. Dann heißt es hier, solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich zu Aposteln Christi verkleiden. Und das ist kein Wunder, denn der Satan selbst verkleidet sich in einen Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken gemäß sein. Es mag also, um im Bild der Ernährung zu bleiben, wohlschmecken, aber das Essen ist ein bisschen vergiftet. Das ist wie bei richtigem Essen. Es gibt Essen, das gut schmeckt, aber ungesund ist und auf Dauer krank macht. Womit wir unseren Geist füttern, ist das, was uns prägt, wie es heißt, du bist, was du isst. In Bezug auf geistige Speise von anderen Glaubensgruppierungen bedeutet das also, dass manche sagen oder denken, ich bin lange genug in der Wahrheit, ich kann das Gute rausziehen und das Schlechte oder Falsche erkennen und ignorieren. Aber würden wir das bei einer Mahlzeit machen, wenn wir wüssten, dass da irgendwo ein bisschen Gift drin steckt, zum Beispiel ein Gramm Zyankali? Würden wir dann auch sagen, ich nehme alles mal in den Mund und wenn ich das Zyankali schmecke, spucke ich es wieder aus. Das geht weder mit Zyankali noch mit geistlichen Irrlehren. Wenn wir uns diesen ständig aussetzen, gewöhnen wir uns daran, sie sind dann zuerst vielleicht noch übelschmeckend, später überlesen wir sie und irgendwann sind wir so daran gewöhnt, dass wir denken, so schlimm ist es ja gar nicht. Da stehen dafür auch viele gute Sachen drin. Das Risiko ist dann, dass wir gegenüber den Irrlehrern abstumpfen und dann auch gegenüber der Wahrheit abstumpfen und einfach immer Neues lesen oder hören wollen. Vielleicht sind wir neugierig, vielleicht suchen wir auch einen losen Ziegelstein in der Mauer unserer Kirche, weil wir mit Geschwistern nicht zurechtkommen und einen Grund suchen, uns von diesen zu trennen und unser Handeln zu legitimieren. Am Ende geht es dann vielleicht uns wie den Athenern in Apostelgeschichte 17, Vers 21. In Apostelgeschichte 17, Vers 21 heißt es ja über die Athener, alle Athener nämlich, auch die Ausländer, die sich dort aufhielten, vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit, als damit etwas Neues zu sagen oder zu hören. Das ist sogar prophezeit, wenn wir 2. Timotheus 4 und Verse 3 bis 4 lesen. Wir lesen 2. Timotheus 4 und Vers 3 bis 4. Das heißt, es wird eine Zeit kommen, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich nach ihrem eigenen gelösten Lehrer anhäufen werden, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zuwenden. Warum sollte irgendjemand auf die Suche nach Lehrern außerhalb der Kirche Gottes gehen, wenn wir in der Kirche selbst Lehrer und Lernmaterial für viele Jahre haben? Und dazu haben wir die Bibel, aus der wir mit Gottes Geist, mit Gebet und Meditation ein Leben lang lernen können. Es ist also zu überlegen, es ist vielleicht interessant, sich mit den Ansichten anderer christlicher Gruppierungen zu befassen, aber ist es auch erbaulich? Baut es mich auf, damit ich irgendwann auch Lehrer werden kann, oder füttert es nur mein Ego, immer Neues zu lernen, wie die Athener? Auf der anderen Seite kann es eben auch verführerisch sein. Wir haben ja vorgelesen, dass der Satan sich als Engel des Lichts verkleidet. 2. Korinther 11 und Vers 14 war das. Wir sehen in Offenbarung 6 und Vers 2 beschrieben, wie der Satan ist. Offenbarung 6 und Vers 2, hier heißt es über ihn, und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und es wurde ihm eine Krone gegeben, und er zog aus als Sieger und um zu siegen. Und klar, es ist ein schönes Pferd, ein schicker Reiter, und er hat sogar eine Krone auf, aber er hat einen Bogen. Trotz aller Attraktivität hat die Sache also einen Haken. Der Satan schießt, wie wir aus Epheser 6 und Vers 16 wissen, feurige Pfeile ab, die wir nur mit starkem Glauben abwehren können. Warum in aller Welt sollte sich irgendjemand freiwillig diesen Beschuss von Pfeilen aussetzen? Um den eigenen Glauben zu testen? Oder weil der Reiter aus dem weißen Pferd so attraktiv ist? Warum sich der Versuchung und Gefahr aussetzen, vielleicht doch auf Dauer verführt zu werden, weil die Argumentation vielleicht dann doch schleichend vergiftend war? Und wem es dabei um das Testen des eigenen Glaubens geht, der hat von Paulus eine Warnung in 1. Timotheus 1 und Verse 3 bis 4. Das heißt nämlich 1. Timotheus 1 in den Versen 3 und 4. Hier heißt es, wie ich dich bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnte, in Ephesus zu bleiben, damit du etlichen Leuten gebietest, nichts anderes zu lehren, auch nicht auf Legenden und endlose Geschlechtsregister zu achten, welche mehr Streitfragen hervorbringen, als zur göttlichen Erbauung im Glauben beitragen. Den vorhandenen Glauben muss man immer wieder zu testen und auf die Probe zu stellen, ist nicht erbaulich. Man baut ja auch keine Brücke, indem man den ersten Pfeiler erbaut und dann immer wieder draufsteckt und gucken, ob er hält. Irgendwann muss man sicher sein, dass er hält und dann weiter drauf aufbauen. Wie gesagt, Grundlage ist ein festes Glaubensfundament. Dass wir irgendwann wirklich abschließend geprüft haben, wo wir an der Versammlung teilnehmen und warum. Und dass wir das irgendwann nicht mehr in Frage stellen müssen, sondern zu fester Speise übergehen können. Befähigt, sogar selbst andere zu lehren, befähigt uns verlässlich in unsere Gemeinde einzubringen, anstatt immer Besucher zu sein von dieser und vielleicht auch anderen Gruppierungen. Sich immer wieder auf die Suche zu machen, nirgends richtig dabei zu sein, weil man sich geistlich vielleicht offen halten will, es gibt auch den Spruch, wer sich für alles öffnet, ist bald nicht mehr ganz dicht, kann dazu führen, dass man nirgends richtig geistlich zu Hause ist. Dann ist man vielleicht überall nur Besucher, engagiert sich aber nirgends wirklich, ist also nicht verlässlich, weil die Person ja auch immer mal wieder nicht da ist. Die Folge ist geistliche Unfruchtbarkeit und Unmündigkeit durch falsche geistliche Ernährung. Das bringt uns zu einem weiteren, einem vierten Punkt. Wie steht es also mit anderen Gruppierungen, die vielleicht irgendwann aus der Kirche Gottes hervorgegangen sind? Diese sind doch okay, oder? Das muss man natürlich genau betrachten. Viele dieser Gruppierungen sind aus dem einen oder anderen Grund nicht mit uns vereinbar. Sei es, weil sie doktrinär Abhörchen sind oder sich für eine spezielle Lehre entschieden haben, die sie zu einer Hauptlehre machen und sich darin von uns unterscheiden. Oder sei es, dass deren Führung uns gegenüber feindselig ist, uns entweder als vom Glauben abgefallen oder vielleicht auch nur als Laodicea bezeichnet, um uns abzuwerten und sich aufzuwerten. Wiederum also die Frage, warum überhaupt in Erwägung ziehen, sich mit diesen zu befassen oder gar deren Versammlungen zu besuchen. Mag sein, dass jemand im Laufe der Zeit, wo die Person mit uns in Kontakt ist, erst erfährt, dass es noch andere Gruppierungen gibt. Dann ist es natürlich legitim, diese zu prüfen, indem man sich mit deren Lehren befasst. Aber auch da muss es eine zielgerichtete und abschließende Prüfung sein. Nicht ein ständiges Hin und Her oder ein heute besuche ich die mal, nächstes Mal die anderen und dann bin ich wieder hier. Wir sind nicht alle gleich, denn wenn wir alle gleich wären, dann wären wir alle zusammen. Es hatte immer einen Grund, warum sich Organisationen gebildet und aufgespalten haben. Und ich glaube, es hat jeder hier gemerkt, dass ich auch immer gerne bereit bin, meine Erfahrungen zu teilen und habe ja auch selbst einiges von der Geschichte der Kirche in letzter Zeit miterlebt. Ich weiß, wo ich stehe, wo ich mich einbringe und warum. Aber es ist legitim, wenn jemand von einer neuen Gruppe erfährt, die tatsächlich Teil der größeren Kirche Gottes ist, also wie wir es verstehen würden, irgendwie aus Herr Armstrongs Organisation entstanden ist, dass man diese kurz, zielgerichtet und abschließend prüft. Und wenn diese Prüfung ergibt, dass die andere Organisation für einen selbst mehr Sinn ergibt, dann stehen wir ja nicht im Weg. Dann geht man lieber dorthin und bringt sich aber in diese Organisation ein. Nichts ist dem Satan lieber, als uns zu spalten, sodass wir kein Werk mehr tun, dass wir geistlich unfruchtbar werden, weil wir irgendwie zwischen den Stühlen sitzen. Wenn wir also gefestigt sind, ist es in Ordnung, auch mal andere zu besuchen, zum Beispiel auch, wenn es gar keinen Kontakt zu einer Gemeinde gibt. Zum Beispiel war es in den Anfangsjahren, in den 40er, 50er Jahren ja so, wie wir aus Herr Armstrongs und auch Herr Mertes Biografie lesen können, dass damals die Mitglieder der Rated Church of God von Herr Armstrong auf ihren weitläufigen Taufreisen am Sabbat Versammlungen der früheren Kirche Gottes des siebten Tags besuchten. Einfach um mit Geschwistern gemeinschaftlich die Versammlung abzuhalten. Und damals gab es kein Internet-Streaming von Versammlungen der Rated Church of God. Es ging aber auch nicht darum, sich mit denen zu vereinigen, denn es gab wichtige Gründe, warum sie nicht mehr zusammen waren. Und es ging auch nicht darum, dass man sehen wollte, was die so lehren. Im Gegenteil hatten diese Leute damals Angst, dass Armstrongs Männer übernehmen, wie es damals hieß. Und wenn diese Besuche auch immer eine Einbahnstraße sind, sodass wir sie besuchen, diese aber nicht uns, dann sollte uns das auch zu denken geben. Entweder ist es ihnen verboten, oder sie hoffen, langsam und auf lange Sicht uns dazu zu bringen, ganz zu ihnen zu wechseln. Beides wären Gründe, diese Besuche neu zu überdenken. Wir müssen also, um solche Besuche machen zu können, für uns selbst hinreichend begründet haben und begründen können, warum wir in der Demon Church of God sind und warum wir nicht in einer anderen Gruppe sind. Ich habe auch selbst dazu eine Predigt gegeben mit dem Titel, warum ich in der Demon Church of God bin. Die kann auch auf der Webseite nachgehört werden. Im Grunde genommen sollte also jeder von uns zumindest in kurzer Form eine solche Begründung haben, nicht um andere zu überreden, sich uns anzuschließen, sondern zur Überprüfung der eigenen Motivation. Heute gibt es ja durch das Internetstreaming kaum noch Probleme, sich nicht irgendwie mit den Geschwistern der eigenen Organisation, zumindest online, zu verbinden. Man kann sich ja überall in der Welt irgendwie mit Versammlungen der Living Church of God einloggen. Andere Organisationen gelegentlich zu besuchen, wenn man dort jemanden kennt, ist auch in Ordnung, sofern diese Gruppierung weder doktrinär an wesentlichen Punkten abweicht und auch nicht feindselig gegenüber uns ist. Wenn doch, wären diese Besuche möglicherweise nicht erbaulich. Und wir kommen ja zusammen, um uns gegenseitig zu erbauen und nicht um uns herauszufordern. Aber andere zu besuchen, weil man sich nicht festlegen kann oder festlegen will, wird ohnehin irgendwann zum Problem. Und wenn man denkt, durch diese wechselseitigen Besuche die Spaltung zwischen Gruppierungen zu überwinden, die ja die da oben oder die Alten früher verursacht haben, grenzt es sogar an Rebellion. Und man hat auch nicht verstanden, dass es Unterschiede gibt, die zu diesen Spaltungen geführt haben und die eine Wiedervereinigung bisher verhindert haben. Wenn wir aufgrund unserer persönlichen Differenzen mit Geschwistern die Organisation wechseln, weil wir meinen, damit die Probleme gelöst zu bekommen, werden wir in aller Regel früher oder später auch feststellen, dass es dort auch unvollkommene Menschen gibt, die uns vielleicht beleidigen. Der Punkt war nämlich nicht, dass es Leute gibt, die uns beleidigen können, sondern dass wir uns haben beleidigen lassen. Dass wir noch so viel Ego in uns haben, dass wir uns persönlich angegriffen fühlen können. Und das nehmen wir natürlich in die neue Organisation auch mit. Wir können nicht unseren eigenen Problemen davonlaufen. Und wenn man es genau nimmt, wenn die anderen Organisationen tatsächlich Teil des Leibes Christi sind, sieht man sich ja irgendwann irgendwo wieder. Als Geistwesen können wir uns nicht voreinander verstecken und davonlaufen, uns quasi Galaxien abstecken, um einander nicht begegnen zu müssen. Aber wer Groll hegt und bewahrt, um einander nicht begegnen zu müssen, dessen Differenzen also hier nicht geklärt werden können, wird vielleicht aber selbst gar nicht dorthin gelangen. Wer also weiß, in welcher Gruppe er ist oder sie ist und warum, und dort auch seine geistliche Heimat sieht, kann auch mal andere besuchen. Wer aber unsicher und ungefestigt ist, tut sich selbst nichts Gutes, immer wieder auch andere Gruppierungen aufzusuchen, sei es für Versammlungen oder auch sich mit deren Webseiten und Literatur zu beschäftigen. Ich kann also gerne meinen Rat, meine Erfahrungen, meine Ansichten teilen, wenn jemand zu einer bestimmten Gruppe der Kirche Gottes Fragen hat und etwas prüfen will. Wir verbieten keinen Kontakt, keine persönliche Prüfung, kein Hinterfragen, sowohl von uns als auch von anderen Organisationen. Aber im Hinblick auf die geistliche Speise, die wir zu uns nehmen, birgt es eben Gefahren, auf die ich hinweisen will und muss. Im Hebräerbrief gibt es ja dazu diesen Vers, der die Rolle der Prediger klarstellt, Hebräer 13 und Vers 17. Wo es heißt über die Rolle der Prediger auch, Hebräer 13, Vers 17, gehorcht euren Führern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft ablegen müssen, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre euch zum Schaden. Niemand erwartet bedingungslosen Gehorsam, aber Paulus drückt es deutlich aus in 1. Korinther 11 und Vers 1, wo er sagte über sich selbst, 1. Korinther 11 und Vers 1, seid meine Nachfolger, gleich wie ich Christi. Und er machte oftmals deutlich, wie sehr sein Wirken von echter Fürsorge für das geistliche Wohl seiner Glaubensgeschwister geprägt war. Es ist unsere Pflicht, es ist die Pflicht der Predigerschaft, vor geistlichen Fallstrecken zu warnen, aber gleichzeitig auch geistlich mündige Nachfolger Christi aus allen zu machen, die belehrbar und offen dafür sind. Denn der Satan ist ständig auf der Lauer und sucht nach Wegen, wie er jeden Einzelnen von uns zu Fall bringen kann. Das wissen wir aus 1. Petrus 5 und Vers 8 bis 9. Wir lesen 1. Petrus, Kapitel 5 und Vers 8 bis 9. Da heißt es 1. Petrus 5 und Vers 8. Seid nüchtern und wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könnte. Vers 9, dem widersteht, und wie? Fest im Glauben. Wir brauchen einen gefestigten Glauben, genährt durch erbauliche geistliche Speise, die frei von vergiftenden Spuren ist. Wir müssen uns geistlich richtig ernähren, um richtig Frucht hervorbringen zu können. Dazu gibt es einige Bibelstellen, die die Bedeutung dessen hervorheben, dass wir berufen wurden, um Früchte hervorzubringen. nämlich Matthäus 7 und Verse 18 bis 20 zeigt zum Beispiel, wenn wir das aufschlagen, Matthäus Kapitel 7, Verse 18 bis 20, hier heißt es, ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, ein fauler Baum kann nicht gute Früchte erbringen. Ein jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum sollt ihr sie an ihren Früchten erkennen. Und unsere geistlichen Früchte zeigen unsere geistliche Ernährung. Schlechter Dünger und wenn auch nur leicht vergiftetes Wasser in der Ernährung unseres Baumes, kann keine guten Früchte wachsen lassen. Und in Johannes 15, Vers 16 sagte Jesus, Johannes 15, Vers 16, hier heißt es, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, auf das, so ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Und weiter oben in Vers 2 hieß es da, ein jeglicher Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen und an jeglicher, die da Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringen. So sehen wir also wiederum, dass Gott daran interessiert ist, uns zu reinigen, damit wir mehr Frucht bringen. Darum geht es. Das Fazit also, was können wir tun, um unsere geistliche Reinheit zu bewahren? Wir haben anfangs gesehen, dass Gott an unserer Reinheit interessiert ist, dass wir klar Position beziehen müssen für ihn und seine Lebensweise und uns dann nicht verunreinigen und kompromittieren lassen dürfen mit Ideen, die letztlich Lehren von Menschen sind, vielleicht philosophische Ideen oder persönliche Ansichten von Einzelnen, die aber im Widerspruch zu Gottes Wort sind. Wir haben auch gesehen, dass es wichtig ist, am Anfang unseres Glaubenswegs uns selbst klar zu beweisen, wo die Wahrheit ist, wo wir uns einbringen wollen und können. Und dann auch genau das zu tun. Gott hat uns nicht dazu berufen, auf Dauer Zuschauer zu sein, die immer geistliche Nahrung konsumieren, ohne je Frucht hervorzubringen. Mit unserer Taufe gehen wir einen Bund mit Gott ein, und Gott hat für jeden von uns eine Krone bereit, ein Amt und eine Aufgabe, die er für uns vorgesehen hat, gemäß unserer geistlichen Entwicklung und Dienstbereitschaft. Deswegen aber zuletzt noch eine klare Warnung, die sich auch mehrfach in der Bibel widerspiegelt. Gott ist zwar sehr gnädig und geduldig mit uns allen, sonst wäre ja keiner von uns mehr hier, aber letztlich kann und wird Gott auch diejenigen ersetzen, die seine Berufung und Erwählung verachten. Eine Krone liegt für uns bereit, wenn wir ausharren und im Glauben treu bleiben. Aber es heißt auch in Offenbarung 3 und Vers 11, dieser Warnung, Offenbarung 3 und Vers 11, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Es ist also möglich. Wir lesen zum Beispiel von dem Beispiel Abels und Kains in 1. Mose 4, Verse 3 bis 7. 1. Mose 4, Verse 3 bis 7. Es begab sich aber nach Verfluss von Jahren, dass Kain dem Herrn ein Opfer brachte von den Früchten der Erde und Abel auch er brachte von den Erstgeborenen seiner Schafe und von ihren Fettesten, oder lieber besser übersetzt von ihren Besten. Und der Herr sah an Abels Opfer, Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da ergrimmte Kain sehr und ließ den Kopf hängen. Da sprach der Herr zu Kain, warum bist du so zornig und lässt den Kopf hängen? Ist es nicht so, wenn du gut bist, oder darfst du dein Haupt erheben? Bist aber nicht gut, so lauert die Sünde vor der Tür und ihre Begierde ist auf dich gerichtet. Du aber herrsche über sie. Gott erkannte die Einstellung von Kain. Vielleicht gab er das Opfer, wie viele heidnische Völker es taten, um von Gott dafür etwas zurückzubekommen. Während Abel einfach von dem Besten dessen gab, was er produzierte, vielleicht einfach aus Dankbarkeit und Anerkennung, woher das Segen kam. Wir wissen, dass Kain eigentlich der Erstgeborene war. Aber Abel am Ende der gerechte Abel genannt wurde, in Matthäus 23, Vers 35. Kain wurde verworfen und in der Anerkennung Gottes durch Abel ersetzt. Ebenso lesen wir von dem Beispiel von Jakob und Esau in 1. Mose 25, wir kennen die Geschichte, und sie wird zusammengefasst in Vers 34. 1. Mose 25, wie heißt es in der Zusammenfassung, Vers 34, da gab Jakob dem Esau Brot und das Linsengericht, und er aß und trank und stand auf und ging davon. Also verachtete Esau die Erstgeburt. Esau verachtete seine Position als Erstgeborener mit dem auf lange Sicht verbundenen Segen, weil er sich für die kurzfristige fleischliche Befriedigung entschied. Und er wurde durch Jakob ersetzt. Ebenso lesen wir von Ruben, dem Erstgeborenen Israels, wie er durch dieselbe fleischliche Gesinnung, weil er mit der Nebenfrau seines Vaters schlief, seine Einstellung offenbarte. Und die Folge lesen wir in 1. Chronik 5 und Vers 1. 1. Chronik 5 und Vers 1, hier heißt es nämlich, und die Söhne Rubens, des Erstgeborenen Israels, denn er war der Erstgeborene, aber weil er das Lager seines Vaters entweihte, war sein Erstgeburtsrecht den Söhnen Josefs, des Sohnes Israels, gegeben. Doch ohne, dass dieser im Geschlechtsregister als Erstgeborener verzeichnet wurde. Ruben verlor also seine Position und wurde durch Josef ersetzt. Ebenso lesen wir von Apostel Judas Iskariot, der einer von den 12 zuerst berufenen Aposteln war, dann aber für 30 Silberstücke Jesus verraten hat, sei es aus Geldliebe, Eifersucht oder was auch immer, aber er wurde ersetzt durch Matthias, Apostelgeschichte 1 und Verse 16 bis 17. Dort nämlich lesen wir von der Erwähnung von Matthias, hier heißt es Apostelgeschichte 1 und Vers 16, Brüder, es muss die Schrift erfüllt werden, welche der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat über Judas, der denen, die Jesus ergriffen, ein Wegweiser geworden ist. Denn er war unter uns gezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Er hatte also seine Krone als König über einen der 12 Stämme Israels bereit liegen, wie Matthäus 19, Vers 28 auch bestätigt. Er war nämlich noch dabei, als Jesus auf die Frage von Petrus, welchen Lohn sie empfangen würden, gesagt hat, Matthäus 19, Vers 28, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, da war also Judas Iskariot dabei, werdet in der Wiederkunft, wenn des Menschen Sohn auf dem Throne seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf die 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Er verachtete diese hohe Berufung und wurde ersetzt, wie man Apostelgeschichte 1, Vers 24 bis 26 weiterlesen. Wo es dann heißt, Apostelgeschichte 1, Vers 24 bis 26, und sie beteten und sprachen, du Herr, herzenskundiger Allah, zeige von diesen beiden den einen, den du auserwählt hast, um das Los dieses Dienstes und Apostelamtes zu empfangen, von welchem Judas abgewichen ist, um an seinen eigenen Ort zu gehen. Sie gaben Lose über sie und das Los fiel auf Matthias und er wurde den 11 Aposteln zugezählt. Und ebenso lesen wir von den Juden als Gottes Volk und insbesondere von den Pharisäern und Schriftgelehrten, die den Messias verachteten, obwohl sie ja die Schrift kannten und ihn hätten erkennen müssen. Johannes 11, Verse 47 bis 48. Nachdem Jesus Lazarus auferweckt hatte, heißt es, Johannes 11 und Vers 47, da versammelten die Hohepriester und Pharisäer den Hohen Rat und sprachen, was wollen wir machen, denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn fortfahren, so werden alle an ihn glauben, und dann kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute weg. Dann Vers 53, von jenem Tag an beratschlagten sie nun, ihn zu töten. Wir wissen auch, dass später so ziemlich das ganze Volk zu Pilatus schrie, fort, fort mit ihm, kreuzige ihn. Das ist Johannes 19, Vers 15. Und die Konsequenz war, dass die Heiden zunächst die Verheißung bekamen, die eigentlich zuerst den Juden galt. Matthäus 21, Vers 43. Wo Jesus sagte, Matthäus 21, Vers 43, darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volke gegeben, das dessen Früchte bringt. Wir wissen, dass Juden letztlich nicht verloren sind, weil Gott barmherzig ist und jedem eine echte Chance gibt, das Heil zu erlangen. Aber dennoch bleibt die klare Warnung, das von uns weggenommen werden kann, was wir von Gott bekommen haben, wenn wir nicht bereuen und uns geistlich reinigen. Durch Verunreinigung mit Unheiligen, mit Sünde, können wir Gottes Geist in uns auslöschen. 1. Thessalonicher 5, Vers 19 warnt uns nämlich davor, dort heißt es in der Elberfelder Bibel, 1. Thessalonicher 5, Vers 19, den Geist löscht nicht aus. Es ist also möglich, den Geist Gottes in uns auszulöschen. Und 2. Thessalonicher 2 und Vers 10 gibt einen wichtigen Aspekt, wie das passieren kann. 2. Thessalonicher 2 und Vers 10, in allem Betrug der Ungerechtigkeit, denen, die verloren gehen, darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Der Betrug, die Verführung und Täuschung der Ungerechtigkeit, der Sünde und ein Mangel an Liebe zur Wahrheit, dass man immer wieder daran zweifelt und neue Lehren sucht und anhört, das ist gemäß Vers 7 nämlich das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Ich kann also gar nicht genug betonen, wie wichtig es ist, dass wir unsere geistliche Reinheit bewahren oder umgehend durch ernstliche Reue wiedererlangen und dann alles daran setzen, diese zu bewahren. Achten wir darauf, womit wir unseren Geist füttern, sei es in Bezug auf weltlichen Einfluss, vermeintlichen religiösen Einfluss, sei es unsere Gedanken und fleischlichen Gesinnungen, welchen Gedanken wir nachhängen. 2. Korinther 10 und Vers 5 mahnt uns eindringlich, dass wir, 2. Korinther 5 und Vers 10, jede Höhe die sich wieder die Erkenntnis Gottes erhebt, also jede überhebliche Einstellung, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Wir sind zu einer herrlichen Zukunft berufen. Hebräer 2, Vers 1 bis 3 fasst es so zusammen. Hebräer 2 und Vers 1 bis 3, darum sollen wir desto mehr darauf achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa daran vorbeigleiten. Denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing, wie wollen wir entfliehen, wenn wir ein so großes Heil versäumen oder gering achten oder missachten, welches zuerst durch den Herrn gepredigt wurde und dann von denen, die ihn gehört hatten, also heute auch damals die Apostel, bis heute die Lehrer in Gottes Kirche, uns bestätigt worden ist. Uns ist eine enorme Hoffnung, eine Verheißung und eine Zuversicht gegeben. Halten wir uns an diese Ermahnung in 1. Johannes 3 und Vers 3, wie wir schon gelesen haben. 1. Johannes 3 und Vers 3. Ein jeglicher, der diese Hoffnung hat, reinigt sich gleich, wie auch er rein ist.